Es ist immer wieder schön, nach Marburg zu kommen, diese kleine Stadt, die da auf dem Berge liegt. Ich bin Nikolaus, ich bin 36, komme aus Hannover und bin Jugendreferent beim Weißen Kreuz. Johannes wird versuchen, gerade meine 180 PowerPoint-Slides, Scherz, auf die Reise zu schicken. Ich sage euch noch ganz kurz was zu den Sachen, die ich mitgebracht habe. Viele Themen, die das Weiße Kreuz so beschäftigt und die Menschen, die bei uns Hilfe und Rat suchen, sind intimer Natur. Deswegen bringe ich immer einen großen Sack sexualethische Propagandaschriften mit, die ihr euch da hinten eindecken könnt. Das sind wirklich tolle Sachen, Pornohefte und ähnliches, also Anti-Pornohefte natürlich. Gerade das aktuelle Heft Erwachsen werden ist wirklich spannend für viele Herausforderungen, in denen ihr so gerade steht in der mittleren bis späteren Adoleszenz. Auf denn. So, das Thema Versuchungen ist gewissermaßen so ein Thema, was uns alle beschäftigt. Jeder Christ ist versucht. Wir sind nicht immer alle permanent Dauersünder, jeden Augenblick. Manchmal sind wir auch ein paar Minuten lang heilig. Aber versucht sind wir doch immer alle und keinem Christen fällt es schwer zu sagen, hey, ich bin versucht. Ja, das ist eigentlich eine leichte Aussage. Das, was aber nicht so sehr besprochen wird, ist, wo es uns schwer fällt, Versuchungen zu widerstehen. Und das ist sozusagen der Sinn dieser Predigt, Versuchungen erstens zu erkennen und in ihrem Wesen zu verstehen. Dann werdet ihr auch so mal jetzt das Politikwissenschaftliche in dieser Predigt erkennen. Politikwissenschaftler neigen immer dazu, ich bin Politikwissenschaftler, so in die globale Perspektive zu gehen und dann das zu analysieren. Ja, und das ist so mal ein Versuch, ein Thema zu entfalten. Und im zweiten Punkt möchte ich euch dann verschiedene praktische Hinweise geben. Und wir wollen uns anschauen, Ursprung, Wirkung, Folgen, Angriffspunkte und dann gehen wir voran. Wir starten jetzt mal mit dem Erkennen. Sexualität hat einen ganz besonderen Charakter. Und es gibt verschiedene sexualwissenschaftliche Theorien. Und ich will euch zuerst, um das Wesen von Versuchen im Bereich von Sexualität zu verstehen, ein paar Metaphern für Sexualität geben. Ich verstehe Sex und unsere Geschlechtlichkeit als eine Art Narzissen- oder Tulpenzwiebel. Die ist in uns angelegt. Und zu ihrer Zeit kommt die zur Entfaltung. Das bedeutet, im Winter der Kindheit keine große Sexualität da, aber schon die Anlage zur Sexualität. Ja, ein pädophiler Täter, der denkt, oh, das Kind will schon Sex haben, wird diese Narzissenzwiebel öffnen und beschädigen, auch Einfluss nehmen, aber er findet noch nicht die erwachsenen gereifte Sexualität da drin. In dieser Knospe ist viel Kraft, da ist was ganz Uriges, was zu ihrer Zeit zur Entfaltung drängt und sehr, sehr gut riecht, gut aussieht, besonders für Bienen und niedliche kleine neue Narzissen bewirkt. Ja, also eine ganz große, urige Kraft, aber es gibt eben auch diese Ebene, dass nicht alles nur biologisch bestimmt ist, wie die Pflanze am Ende aussehen wird, im Sinne des, ihr kennt es noch, Phänotypen. Und genauso unsere Sexualität, die hat bestimmte Anlagekriterien, aber je nachdem, was wir uns aussetzen, woher die Sonne in unsere Sexualität scheint, ob da ein dicker, fetter Mutterboden an Selbstwert liegt, ob da Wasser, Wind und was auch immer sind, wird unsere Sexualität eine bestimmte andere sexuelle Lerngeschichte nehmen. Und wir haben auch Erfahrungen, die uns später in unsere Sexualität geprägt haben, was wir heiß finden, was wir wieder und wieder suchen und ähnliches, die aber noch nicht immer in unserer Sexualität drin waren. Und bisweilen kommen Menschen zum Weißen Kreuz, die suchen dann Seelsorge, weil sie an irgendeinem Punkt merken, meine Sexualität ist irgendwie seltsam. Sie wirkt für mich nicht so natürlich und lebensdienlich. Und doch ist Sexualität in so einer Lebensgeschichte nach natürlichen Prinzipien gewachsen. Aber die Faktoren, die dazu beigetragen haben, die waren eben manchmal nicht ganz förderlich. Und wir erleben diesen Zusammenhang besonders bei Menschen, die spät zum Glauben kommen, die vielleicht dann so mit Mitte 20 oder 30 dann so sagen, hey Jesus, du bist ja doch krasser König meines Lebens, oh yeah, und du machst meine Beziehung zum himmlischen Vater wieder in Ordnung. Und oh, du heilst meine Wunde, ist das cool. Und ach so, das mit dem One-Night-Stand geht so nicht weiter. Ja, so, jetzt verstehe ich das auch, okay, ja. Hätte ich es gleich gewusst. Aber naja, gut, jetzt Jesus, kenne ich dich nun mal, dann höre ich jetzt auf mit den One-Night-Stands. Aber die Lerngeschichte ist da. Und das neigt immer wieder zu dieser Art von spezieller Versuchbarkeit bei Menschen, die eher spät Jesus gefunden haben. Und bei den gemeindlich sozialisierten Gemeindekids ist es eben öfter eher so, dass es so eine formelle, höfliche, sexuelle Lerngeschichte gibt. Und dann aber im Dunkeln, im Hintergrund, im Kopfkino gibt es manchmal eben dann doch einige Geheimnisse, die da noch nicht ausgeleuchtet sind. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus den USA, die Proven Man Study, findet ihr auch hier drin. Da wird verglichen, der Pornokonsum zwischen wiedergeborenen Christen und Otto-Normalverbrauchern, und die wiedergeborenen Christen schauen etwas mehr Pornos in Stunden und Selbstangabe von Sucht. So, das nur als kleiner Zahlenschwenk. Jetzt möchte ich euch eine weitere sexualwissenschaftliche Metapher mitgeben, die direkt aus der Sexualwissenschaft kommt. Die habe ich mir also jetzt nicht ausgedacht. Und zwar ist das die Blomben-Theorie. Blomben-Theorie ist sicherlich nicht der am stärksten sexy wirkende Begriff, den man sich hätte ausdenken können. Aber sie ist äußerst spannend. Hier ist eigentlich links ein Zahn zu sehen. Ah ja, da ist er schon, genau. Das soll des Menschen Psyche darstellen in der Blomben-Theorie. Und des Menschen Psyche hat gewissermaßen einen Mangel. Und die Theorie besagt, dass das, was wir in unserer Persönlichkeit, in unserer Psyche, in unserer Identität als einen Mangel erleben, leicht durch Sexualität ausgeglichen werden kann. Wenn du in deinem Leben dich als ohnmächtig erlebst, ist vielleicht die sexuelle Bühne diese kleine Prise Selbstwirksamkeit, die du verdichtet ausagierst. Wenn du nirgends Freiheit hast, ist besonders vielleicht die sexuelle Freiheit wichtig. Wenn du das Gefühl hast, andere übersehen dich ständig, ist vielleicht dein sexuelles Kopfkino immer wieder ein Märchen, das du dir erzählst, ich bin gesehen, ich bin wertvoll, ich bin wichtig. Und wenn du dich vielleicht als wenig potent in deinem Alltag erlebst, erzählst du dir vielleicht in deiner Fantasie immer wieder das Märchen von der immerwährenden Potenz, was auch immer. Ja. Also gewissermaßen, ja, kann der Mensch all seine Mangelerfahrungen auf die Sexualität werfen und dort Trost oder was auch immer abholen. Und der zweite Teil der Blomben-Theorie lautet, also der erste ist, was der Psyche fehlt, wird durch Sexualität angeglichen. Und der zweite ist, nicht regulierte Emotionen werden häufig durch Sexualität ausgeglichen. Und hier erinnert dann Sex eher an eine Nitro-Einspritzung. Und dann geht es uns wieder besser. Das ist gewissermaßen so Sex als Beruhigung, als Feierabendbier, was in dieser Richtung. Ich weiß nicht, ob du dich jemals gefragt hast, warum so viele Porno-Kinos und Bordelle direkt neben Glücksspiel-Casinos sind. Die große Niederlage für 50 Euro mehr wird ein Riesentriumph, ein kräftiger Orgasmus, die Ohnmacht wird zur Macht. Ja, also du findest diesen Zusammenhang in vielen Bereichen des Lebens. Und ich glaube, das, was wir hier sehen, ist jetzt noch nicht gefallene Schöpfung unbedingt. Irgendwie sowas in der Richtung, oh Mann, das ist eine hässliche Sündestruktur des gefallenen Menschen. Boah, dreckiger, räudiger Scheißsex. Ich glaube, das ist ein großartiger Mechanismus, den Gott angelegt hat in die Sexualität, damit die Eheleute, ja, das ist meine Überzeugung, immer wieder beschenkt werden in ihren intimen Bedürfnissen und es noch nicht mal merken. Meine Ehefrau, wenn die mal mir Hinweise gibt, es wäre mal wieder heute ein schöner Möglichkeitsabend so ungefähr, dann unterstützt sie mich vielleicht in unbewussten Blompenmangel-Dingen, die werden mir gar nicht bewusst sein und ich gehe danach wieder wochenlang stolz durch die Stadt, oh, das Leben ist alles cool. Du hast Stress auf Arbeit, aber dein Liebespartner, der steht auf dich und stöhnt laut und du denkst, ach, mein Chef kann mich mal. Ja? Ich glaube, hier hat Gott etwas von sich selbst gegeben in die Sexualität, Hirte zu sein, Tröster zu sein, zu beschenken, dass sich diese Eheleute selber gegenseitig schenken. Ich könnte Lobpreislieder singen über diesen Zusammenhang, dass Gott sagt, okay, ich gebe euch hier was, was eigentlich ganz oft Dinge sind, die ich euch geben will, und ihr dürft es euch gegenseitig geben. Und deswegen glaube ich auch, weil Sex so was Krasses ist, habe ich so eine Riesenachtung vor der bewussten Ehelosigkeit und dem Zölibat, wer das geistlich durchdrungen hat. Ja, das ist ein riesen dauerhafter Mega-Lobpreis Gottes, weil das der Verzicht eben groß ist. Und zugleich sehen wir aber auch an dem Bild, dass das natürlich Sexualität zur Vergötzung unglaublich gut geeignet ist. Super, mein Mangel, drauf auf den Götzen, meine Bedürftigkeit hingeschmissen und wow. Und dann kann eben die Affäre, die Anerkennung, der Traumpartner, was auch immer, meine kleine Tröstung sein. Genau, und jetzt kommen wir nochmal zur Lerngeschichte. Jetzt müsste eigentlich ein PowerPoint-Film gleich kommen. Wenn wir das nun viele Jahre machen, ja, stellt euch also vor, Stanibald, pubertieren, 14, lange Arme, kurzer Oberkörper, viele Pickel, im Sport als Letzter gewählt, alles ist Mangel, nicht regulierte Gefühle, mutig fragt, wie war es in der Schule, ach, lass mich in Ruhe, ich geh zocken, ja. Also ständig Unlustgefühle. Und dann ist da, oh Wunder, Masturbation und Pornografie, die innere Bühne der ewigen Potenz, der immer, was auch immer. Und das wird wieder und wieder über Wiederholungen und Orgasmus, Lernprinzipien verstärkt, ja, und wird dann ein Trost- und Erregungsmuster. Denkt an die Blume, was den Menschen lange Zeit vielleicht begleitet. Und er sagt sich, du, irgendwie glaube ich Gott, du hast ja manches anders gedacht unter Sexualität. Aber diese Muster und Bahnungen sind eben da. Und wir müssen dann manchmal ganz genau uns selber kennen, wann wir anfällig sind. Und im Endeffekt sind ganz viele Christen, die sich in dieser Situation wiederfinden, dass sie zerrissen sind zwischen der Sexualität und dem Glauben irgendwie. Und dann gibt es so verschiedene Ebenen, dass ihr Herz teilweise sagt, oh Mann, ich will eigentlich sexuell anders leben, Herr, ich will dir zur Ehre leben da drin, aber ihre Bahnungen ziehen sie immer wieder dahin, in die alten Muster zu fahren. Oder du kannst es auch anders sehen, ihr Verstand sagt ihnen eigentlich, das bringt dir überhaupt nichts mit Jerome aus Frankreich, der am nächsten Semester wieder weg ist und der schon 4 Kommilitoninnen aus meinem Kurs hatte. Aber er ist doch so charmant. Ja, oder aber eben, ich will eigentlich Sexualität später mit meiner Partnerin, meinem Partner schön finden. Was nützt mir all die sexuellen Pornos und Vibratoren? Das wird kein guter Lehrmeister sein für die partnerschaftliche Sexualität, aber da hängt was dran. Und in dieser permanenten Zerrissenheit sind wir dann oft überfordert und das schlechte Gewissen treibt uns dann auch raus aus der Gottesbeziehung. Jetzt mal Analyse vorbei. Das Zwischenfazit überspringe ich, das habe ich schon erklärt. Jetzt möchte ich mit euch in die Theologie gehen. Die Sexualwissenschaft lassen wir erstmal außen vor. Könnt das noch meditieren. Ich schicke euch auch gerne die Präsentation zu. Jetzt gehen wir nochmal kurz in die Theologie. Versuchung ist ja das Oberthema für heute Abend. Und Versuchung hat in der Schrift immer einen Doppelcharakter. Ja, Peirazzo wäre das griechische Wort. Und das kann man verstehen als das Gute und Richtige hervorbringen. Im Sinne einer Prüfung, einer Bewährung. Peirazzo hat aber auch den Charakter, zum Bösen, zur Sünde verführen. Im Sinne eines Stolpersteins, einer Verlockung. Und Versuchung in der Schrift hat immer wieder diese beiden Ebenen, dass sie das Gute in uns bewirken und hervorbringen und deutlich machen kann, aber dass sie uns eben auch ein Schaden sein kann. Wenn wir uns also nun fragen, woher werde ich versucht, kommen wir schriftlich zu ungefähr, biblisch, zu ungefähr 5 Quellen von Versuchung. Ganz oben seht ihr Gott, Gott, der Bewährungssituation schafft. Der hat das Paradies gebaut, damit eben auch der Mensch irgendwie zeigen kann, hey, ich bin gern bei dir und ich bin nicht der König, du bist der König, du setzt die Regeln. Wie die Prüfung ausging, wissen wir ja. Aber es gibt eben auch noch Ebenen in der Schrift, wo Versuchung aus anderen Ebenen kommt. Der Satan wird als Versucher teilweise dargestellt oder auch als Schlange. Es gibt den Charakter des Fleisches, dass aus der menschlichen Natur hervor böse Gedanken kommen. Es gibt die Versuchung durch andere, dass Mitmenschen versucht werden. Denkt an die Geschichte von Lot in der Höhle. Er wurde von seinen Töchtern versucht und seine ältere Tochter hat die jüngere versucht. Ja, also Mitmenschen können uns eine Versuchung sein. Und fünftens, oben links, die Welt selbst versucht. Bei Lot zum Beispiel, die beiden Töchter sind in Sodom groß geworden. Ist wahrscheinlich nicht so die förderlichste Sozialisationsumgebung. Ja, da kannst du deine Kinder auf, was weiß ich, bei der Love Parade in die Kita stecken, so ungefähr auf einem. Wird nicht so mega förderlich gewesen sein. Und dann sind sie eben auch groß geworden mit der Idee, hey, einen Menschen für ein sexuelles Ziel gebrauchen ist okay. Und oh Wunder, sie gebrauchen ihren Vater, weil sie in ihrer Kultur in dieser Dominanz leben, eine Frau ohne Kinder hat es verkackt. Ja, und oh, dann folgen sie dieser Spur. Also, jetzt kannst du für dich überlegen, ach, bin ich auch versucht? In irgendeinem Punkt kommt es eher aus meinem eigenen Naturell, versucht mich der Gegenspieler Gottes, prüft mich vielleicht Gott. Und manches Mal wird es vielleicht so sein, dass es aus einer dieser fünf Richtungen kommt, aber manchmal verstehen sich diese fünf Ebenen auch. Besonders die vier außerhalb Gottes. Und das möchte ich euch an einer sehr, sehr spannenden Bibelstelle kurz vorlesen. In Epheser 2, Vers 1 heißt es, auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt. Aber die Weltlichkeit, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, ja, der Satan, der diese Kultur prägt, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, da haben wir die Mitmenschen, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Was ich damit sagen möchte, es ist nicht so, dass in deinem Leben unbedingt Versuchung mal aus der einen oder anderen Richtung kommen muss. Manchmal ist es auch so, dass es in uns wie eine Party von Quellen von Versuchung gibt und wir finden diese Versuchung in unserer menschlichen DNA irgendwie ganz großartig. Ja, und dann ist das Geistliche in uns das, was uns hilft, der Versuchung zu widerstehen. Ich habe es mal versucht, in eine Skizze zu machen, das bist du. Na, okay, du siehst noch besser aus als diese Folie. Okay, weiß nicht, was passiert ist. Du hast ein unerlöstes Herz. Vielleicht dein Fleisch versucht dich. Deine Mitmenschen, die Unerlösten, versuchen dich auch. Dann hast du noch den Satan, der dich direkt versucht, der aber auch die Welt und Kultur prägt. Und der dann aber eben auch über Mitmenschen dich vielleicht versucht. Manchmal in der Bibel gibt es auch Stellen von bösen Geistern. Zum Beispiel im Alten Testament werden die Könige teilweise versucht zu Volkszählungen oder sowas durch böse Geister. Aber das ist mir zu mythisch, dazu kann ich nichts sagen, deswegen mal in Klammern, bin ich nicht theologisch versiert genug. Und Gott lässt diese Bewährungssituation dann doch insgesamt zu, in der die Christenheit als Gemeinde, aber auch du als einzelner Mensch stehst. Wenn du dir dieses Bild anschaust und es dir vorstellst, das wäre jetzt eine Marketingveranstaltung für den christlichen Glauben, würde wahrscheinlich keiner sagen, jetzt werde ich Christ. Das ist so ein attraktives Bild, go for it. Wir bleiben mal da stehen, erstmal als Analyse. Und gehen jetzt noch einen Gedanken weiter bei der Analyse. Später will ich aber schauen, wie Gott uns sagt, wie wir hier überleben können. Analyse 2. Wozu werde ich versucht? Das ist jetzt die Frage nach dem Zweck von Versuchung, gewissermaßen ihrer Konsequenz. Und ich möchte euch zunächst einmal nur zwei nennen, aber es gibt noch viel, viel mehr. Auf zwei möchte ich ein bisschen intensiver eingehen. Das eine ist, wenn du Christ bist, bist du gerettet. Wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, du bist gerettet, wir machen Party im Himmel. Das eine ist die Rettung, das andere ist das Ziel. Dieses jenseitige Leben in der Ewigkeit, darauf wollen wir hinaus. Und dieses schöne Präludium auf der Erde, da gibt es viel Gutes, da gibt es Brettspiele zum Beispiel, was mein Lieblingshobby ist. Ja, das ist schön, aber eigentlich da hinten wollen wir hin. Und du bist als Christ, als Christin hier unterwegs auf diesem Weg. Die biblische Ethik, die Regeln der Nachfolge geben dir gute Leitplanken vor. Wie kannst du dein Ziel auch erreichen? Und dann kommen da die Irrlichter. Die Versuchungen, die letztlich uns hier abbringen und die, ich glaube, tatsächlich auf dieses Ziel hinwirken. Ich glaube, viel Sünde in unserem Leben bewirkt nicht, dass wir das Himmelrecht, dass den Anspruch auf den Himmel verlieren. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es gibt so eine Eigendynamik der Sünde, wenn wir Sünde in unserem Leben lange dulden, dass sie uns unbewusst immer wieder klar macht, ich bin ein Fremdkörper in deinem geistlichen Erleben und du stehst hier in einer Dissonanz zwischen der permanenten Wirklichkeit der Sünde und deiner geistlichen Existenz. Und diese Dissonanz schreit nach einer Auflösung. Und manchmal gelingt es dann Menschen, sich auszurufen und sagen, ich breche jetzt mit der Sünde. Manche treibt es in die Demut, dass sie immer wieder sich ganz an Christus festhalten. Aber auch eine dritte Lösung kann darin bestehen, und ich kapituliere, um die Dissonanz aufzulösen, meine geistliche Existenz. Und ich sage, ich gehe nicht mehr in geistliche Gemeinschaft. Immer Lobpreis, Gottesdienst, die singen alle, ja, was hat dir der Herr gesagt? Und ich sehe Brüste der letzten Session meiner Porno-Orgie da. Ja, das ist eine Dissonanz, und die löse ich auf, ich gehe nicht mehr in Lobpreis, Gottesdienst. Ich habe Partner und ich weiß schon, der hat Gott eigentlich so für mich nicht vorgesehen, er tut mir nicht gut. Und Stück für Stück wird mein Jesus mir weniger wichtig. Wir Menschen passen Dissonanz an durch Umbewertung und Umentscheidung. Das ist also die erste Konsequenz von Versuchung. Und die zweite Konsequenz, die ich ein bisschen entfalten will, hat mit diesem gut aussehenden Racker zu tun. Oft sehen wir Christen Versuchung in einem Augenblick. Versuchung als eine Momentaufnahme, so Milka-mäßig, Schoki, ja. Aber ich glaube, das übersieht das eigentlich Wesentliche der Versuchung, nämlich, dass sie uns oft verändert in unserer Lerngeschichte. Der Mensch, der du heute bist, ist doch kein anderer als der oder die du früher warst, mit deiner ganzen Anlage und Kindheit, mit allen Erfahrungen und Entscheidungen, die dazwischen so lagen. Zum Guten wie zum Schlechten. Und in der Konsequenz bedeutet das, der Typ, die Typin, die du später sein wirst, bist du heute plus alle Prägungen, Erfahrungen und Entscheidungen. Und damit bist du aufgefordert, das Bild der Zukunft weise zu bauen und zu überlegen, was möchte ich jeden Tag so inhalieren und was möchte ich mich aussetzen. Und gerade zum Beispiel in der Sexualität haben wir manchmal eine Lerngeschichte, wo wir nicht weise mit dem jetzigen Ich umgehen und damit aber eigentlich eine Versuchung unseres künftigen Ichs darstellen. Wenn du also merkst, du stehst dann in einer Weggabelung, an einer Entscheidungssituation, ist manchmal die Versuchung das Unterlassen einer Veränderung. Und viel Versuchung ist gewissermaßen auch eine Aufschieb-, eine Vermeidungsversuchung, die letztlich unseren Charakter, aber auch unsere geistliche Entwicklung untergräbt. Besonders in der Pubertät, ja, wo wir sowieso noch nicht so richtig super reif entscheiden. Ich habe hier mal eine Liste gemacht von noch anderen Konsequenzen von Versuchung, auf die ich jetzt nicht so eingegangen bin. Es gibt da noch weit mehr. Die beiden waren mir für heute Abend mal wichtig. Jetzt komme ich zum dritten Teil der Analyse und danach kommen wir endlich zu den praktischen Schritten gegen Versuchung. Und das ist, wo und wie wirkt Versuchung? Und das ist für mich sozusagen eines der Kernstücke des heutigen Abends, weil du für dich überlegen kannst, wo an deiner Persönlichkeit dockt Versuchung an. Und das Persönlichkeitsmodell, was ich dir vorstellen möchte für diese Analyse, ist das Persönlichkeitsmodell von Sigmund Freud. Ich finde Freud super genial. Ich finde es einer der klügsten Köpfe, die wir so hatten überhaupt. Der hat natürlich auch einen ganz schönen Schlag weggehabt. Mit seinem Partialtrieben und diesem, alles ist Destrudo und Libido. Das finde ich völligen Quatsch. Aber vieles ist genial. Abwehrmechanismen sind genial, aber auch das Persönlichkeitsmodell. Ich habe das mal ein bisschen umgenannt. Mal angenommen, das bist du. Und deine Persönlichkeit hat in dieser Umschreibung jetzt von Freud folgende vier Instanzen. Erstens, du hast ein Bedürfnis-Ich. Freud würde es dein Es nennen. Ja, bei ihm sind das Triebe. Wir haben aber auch noch ganz andere Affekte, Bindungsbedürfnisse, Ängste. Ja, da gibt es noch viel, viel mehr. Das Fakten-Ich würde Freud Realitätsprinzip nennen. Ja, die böse Realität, die in unser Leben kracht. Mein Bedürfnis sagt mir, ich möchte vier Frauen haben. Fakten-Ich sagt, ist verboten in Deutschland, Pech gehabt. Ja, oder du hast schon eine Frau, die macht da nicht mit. Ja, also die böse Realität, die in mein Leben knallt. Ja. Meinungs-Ich bei Freud, das Über-Ich, ist gewissermaßen das, wie wir das richtig und falsch, das gut, das wertvoll bewerten. Ja, die Firmenphilosophie, wenn du so willst. Das ist die Gewerkschaft, ja, 13. des Monatsgehalt, weniger arbeiten, mehr Pausen. Das ist die Buchhaltung, die guckt sich die Fakten an. Und das ist das Meinungs-Ich, das ist die Firmenphilosophie. Und jetzt kommt der Mann rechts oder die Frau hier rechts, das ist die Geschäftsführung in diesem Modell oder der Entscheider. Freud würde denen dann das Ich nennen wahrscheinlich. Und wenn wir nun nochmal über Versuchung nachdenken, kann Versuchung als etwas verstanden werden, was an einer dieser Instanzen in unserem Leben andockt und uns verändert. Du kannst Versuchung verstehen, ich bin Truckerfahrer, es ist frustrierend, es ist müde, es ist spät, es ist ein Bordell, mein Bedürfnis, ich meldet sich zu Wort, das Es kommt hervor, wie wär's mit einem Orgasmus? Der Entscheider ist schon so müde, und der kommt gar nicht mehr klar mit der Welt und fährt da irgendwie ran. Du kannst es aber auch anders verstehen, dass Versuchungen andocken an unserem Meinungs-Ich. Wenn ihr zum Beispiel euch die Mediamarkt-Werbung anschaut, Hauptsache ihr habt Spaß. Ist das eher eine Versuchung, die andockt auf unserem Bewertungsapparat des richtig und falsch? Viele Serien, die wir so inhalieren, die uns so beiläufig sozialisieren, arbeiten eher auf dieser Meinungs-Ich-Ebene, Bestrahlungsversuchung. Fakten-Ich-Versuchung ist eher die Brille, die du aufsetzt, um die Wirklichkeit zu bewerten. Ein klassisches Beispiel: Du bist Single, du bist in der Gemeinde, du wünschst einen Partner und du denkst, alle guten Partner sind weg. Das ist eine Versuchung, eine Lüge auf Ebene des Fakten ist. Denn erstens wachsen immer auch neue Partner nach. Und zweitens gibt es tolle, super coole andere Partner, die gerade denselben bescheuerten Gedanken hatten wie du. Ja? Oder es gibt auch noch drittens weitere coole Gemeinden, wo man ganz knusprig mal Gemeindehopping betreiben kann und im Kinderteam mitmachen kann, wo ganz viele holde christliche Frauen warten auf den kinderfreundlichen Christen, der mit ihnen über Gott und die Welt philosophiert. Also, damit will ich sagen, Fakten-Ich ist auch Versuchung. Das Paar, das vor der Ehe zusammenzieht und sagt, wir haben zu wenig Kohle, nimmt einen Teil von Wirklichkeit wahr und blendet viel andere Wirklichkeit aus. Zum Beispiel, was macht es mit den Anpassungsprozessen unserer Partnerschaft, wenn wir nicht bewusst entscheiden, sondern, man nennt das sliding, not deciding, wenn wir schlittern in neue Beziehungsmodelle. Ja, da hast du also eine Wirklichkeit gesehen und es sind finanzielle Nachteile, aber du hast Beziehungskonsequenzen ausgeblendet. Würde ich eine Versuchung auf Ebene vom Fakten-Ich nennen. Und die vierte Ebene von Versuchung, die geht eher an den Entscheider. Die unterminiert den starken, inwendigen Menschen in uns. Der Zuchtmeister Paulus, der irgendwo hier in unseren Frontallappen sitzt. Zucht, Disziplin, Selbstkontrolle, ja, Reflexionsfähigkeit. Das sind alles so hier kortikale Kompetenzen, sagen die Psychologen, die irgendwo hier vorne sitzt. Und die kann man sich super wegtrainieren durch regelmäßige Zockerei zum Beispiel. Belohnungsstoffe, oh, Headshot, Belohnungsstoffe, oh, blablabla, super. Und dadurch wird die Fähigkeit reduziert, lange Durststrecken aufrechtzuerhalten. Also es gibt eine Fülle von Dingen, die wir beobachten könnten, wo es Versuchungen eher an diesem Entscheider ansetzen, den, der irgendwie an seiner Fähigkeit zu reagieren reduziert wird. Soweit, so gut. Das lasse ich jetzt mal überspringen, um euch noch in der Schlussgerade ein paar Gedanken zu sagen, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Wir haben also jetzt die Analyse verstanden und ich glaube, jeder von euch hat sich in ein bis ungefähr 20 Punkten jetzt wiedergefunden, wo er versucht worden wird oder worden ist. Das war unsere Ausgangssituation und jetzt schauen wir uns Hilfe an. Wie kommt Gott hier rein? Erstens, Gott sagt, wir müssen nicht mehr unserem Fleisch folgen, das uns versucht. Wir dürfen unser Herz erneuern lassen, ein neues Herz von ihm geben. Wir müssen das Alte nicht mehr leben. Wir können uns selbst verleugnen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was geschieht in diesem Fall immer. Das Zweite, was ich ganz, ganz wesentlich finde, ist, dass wir in Christus der Sünde gestorben sein können. Wir sind in Tod und Auferstehung hineingetauft. Ich verstehe das so, wenn ich in einer neuen Identität als Christ versucht werde vom Feind, versucht er nicht mich, sondern Jesus Christus. Ich glaube, das hat Luther mal gesagt, wenn der Teufel an die Türe klopft, deines Herzens, schicke Christus die Tür aufzumachen. Ja, das geht so in diese Richtung. Empfänger verzogen, ich wohne jetzt in Christus, kannst gerne mal versuchen, komm vorbei. Die nächste Ebene, in Epheser 6 lesen wir von den geistlichen Protektoren der Waffenrüstung Gottes. Ich mache dir Mut, wenn du mit Versuchung zu kämpfen hast, lies Epheser 6 und meditiere das nochmal. Was heißt es, die Stiefel der Bereitschaft anzuhaben, das Evangelium zu verkündigen? Du gehst in die Fußgängerzone von Marburg, du sagst Menschen, Jesus liebt dich. Und dann gehst du heim und kaufst dir auf dem Heimweg noch einen Playboy. Ja? Bereitschaft kämpft gegen Versuchung. Ja, also diese Waffenrüstung ist hochlogisch aufgebaut gegen Versuchung. Schau es dir gerne nochmal an. Und wenn du dir das jetzt anschaust, jetzt setzen wir das hier mal ein. Das neue geistliche Ich sieht schon wesentlich freundlicher aus. Und dann lesen wir noch in der Schrift, dass Gott Mensch wurde und Jesus im Hebräerbrief in allem versucht worden ist wie wir. Gott ist nicht mehr fern dieser Prüfung, sondern er ist mit uns in unserer Bewährung und Prüfung. Und dann sollen wir nicht allein bleiben. Dietrich Bonhoeffer hat, glaube ich, mal gesagt, der Christus im Herzen des Bruders ist oft stärker als der Christus im eigenen Herzen. Wenn du versucht bist, kannst du deinen Mitbruder anrufen, bitte bet für mich. Ich habe so ein paar Pornomänner, die da gute Schritte gegangen wären und die haben so Rechenschaftspflicht mit mir. Und manchmal kriege ich eine SMS, bet für mich, es ist gerade schwer. Ich habe keine Kraft, weil ich fühle mich so schwach. Und dann bete ich in Vollmacht, Christus, du bist mächtig in meinem schwachen Bruder, box ihn raus. Fürbitte ist oft mächtiger als Bitte. Und so ein bisschen, ja, merken wir schon, oh, das sieht schon ein bisschen freundlicher aus, was diese Versuchungsebene angeht. Hol dir also geistliche Hilfe, hol dir aber auch irdische Hilfe. Und die irdische Hilfe möchte ich mit dem Josefsprinzip euch vorstellen. Das ist tatsächlich, glaube ich, der biblisch häufigste Tipp für sexuelle Versuchungen. Wenn du zum Beispiel in dieser Situation stehst hier, du bist, in der Situation kannst du nicht stehen, ich habe Quatsch erzählt, ich war in Gedanken. Das ist Potiphas Frau und das Rechte ist Potiphar. Also nochmal zurück, ja, Potiphas Frau und Potiphar. Potiphar geht auf Dienstreise und wir schauen uns jetzt das Josefsprinzip an. Tschüss Frau, sie liest hier ihren Lieblingspapyrus, Sklaven der Leidenschaft, von Rosamundus Pilchus. So, und dann kommt nun hier der Sklave rein, versieht seinen Dienst und gießt hier irgendwelche Gewächse. Hallo Josef, und der ahnt schon, Tag, Potiphar. Wir kennen ihren Namen ja nicht. Zieht sich davon, hey Josef, klopft wieder an die Tür. Ja. Und sie ruft hier noch, die Blume auf meinem Nachttisch. Und dann sagt sie, leg dich zu mir in der Schrift. Mal gucken, ob das jetzt hier klappt. Eigentlich fährt sie jetzt hier ihren Monsterarm aus, zieht ihn ins Bett und er gibt Fersengeld. Wie würdet ihr das Josefsprinzip nennen? Was macht er? Er flieht. Er haut ab. Und interessanterweise ist die adäquate Strategie für sexuelle Versuchung, die wir an allen möglichen Stellen der Schrift finden, Flucht. Ja, Jesus sagt, reiß dir dein Auge aus, hack dir die Hand ab. Mega krasse Fluchtstrategie. Ja. Paulus schreibt, flieht die Porneia. Es scheint so zu sein, dass besonders der Mensch und auch der Christ für sexuelle Versuchung nicht ausgelegt ist zu widerstehen. Der kippt um, es sei denn, er flieht. Und manchmal haben wir die Vorstellung, fliehen ist sowas ganz Passives, Feiges. Sucher, ich bin da geflohen worden, schwupps war ich weg. Aber Flucht ist eine aktive Entscheidung. Den Kampf gewinne ich nicht und ich ändere die Umstände der Schlacht. Und das kannst du jetzt für dich durchbuchstabieren, was immer deine Herausforderung ist. Als ich noch meine Porno-Probleme hatte, lebte ich in so einer Männer-WG, ja, und habe irgendwann gesagt, Männer, klopft nicht mehr an meine Tür. Kommt einfach so rein, gerne häufig und oft. Ich habe meine Kiste da unten hingestellt, wo die jeder sehen kann. Das hat mir enorm geholfen. Ja, du kannst überlegen, welche Fluchtstrategie hilft dir. Es gibt eine Software für Smartphone, die heißt Truple. Die ist super geil. Die schickt zufällig immer wieder Screenshots von dem, was du gerade surfst, an Rechenschaftspartner. Und du weißt nie, wann sie das macht. Das ist sehr hilfreich. Ja? Und wenn du merkst, du bist in einer Beziehung, dein Herz wandert aber zu einem anderen oder einer anderen, installiere jetzt gleich jemand. Du, ich habe hier gerade ein Problem, hilf du mir. Sei du mein Fluchtpartner. Und dann benimm dich so, dass der andere, auf den du ein Auge geworfen hast, denkt, du hast ja eine Vollmeise. Bring ihn vielleicht mit zum Christustreff und sag ihm, er hat es verstanden. Ja, also Flucht ist immer in mich gerichtet. Und dann können wir uns auch unsere Gottesbeziehung vor Augen rufen. Was ist denn eigentlich unser Sein, unser Sinn hier? Der Josef, bevor der stark ist, sagt er, na Moment mal. Wie sollte ich ein solches Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Indem ich gegen meinen Mitmensch sündige, sündige ich gegen den, der das Leben gegeben hat und der dieses Ebenbild meines Mitmenschen auf die Reise geschickt hat hier. Ja, und du kannst doch überlegen, wenn du herausgefordert bist, wie kann ich durch mein Verhalten ein Lobpreis sein? Wie kann ich meine Gottesbeziehung ausdrücken? Wie kann ich diese Zielorientierung, die ich in meinem Leben habe, auch ausdrücken, dass ich jetzt schon ich glaube im Timotheusbrief heißt es, so weiser auf den Grund baue, den Christus Jesus in mir darstellt, dass am Ende ein Tempel entsteht und ein Acker ist, der, wenn Jesus wiederkommt, Bewährung findet. Ja, das meint so eine gewisse Haltung der Weisheit und der Ehrfurcht, dass ich vor Gott stehe, so wie ich bin, und ich versuche das dann zu leben. Das heißt manchmal auch, wir müssen vielleicht reflektieren, woher werde ich versucht, was ist mein Bedürfnis, was sind meine Gewohnheiten. Wir müssen trainieren, wir müssen den inneren Paulus, den Zuchtmeister stärken. Aber ich glaube, diese vier Punkte, ja, geistliche Hilfe holen, irdische Hilfe holen, und damit meine ich besonders Flucht und B-Strategien und viertens die Gottesbeziehung vor Augen stellen. Bevor wir beten, möchte ich euch gleich noch den Herrn anbeten, ein praktisches Beispiel sagen, wie das zwei Jungs hingekriegt haben. Und das hat mich echt beeindruckt. Da war ich auf Teen Street, christliche Konferenz, da kamen so zwei ungefähr 17-jährigen Slowaken zu mir. Sagt, nee, wir waren auch pornosüchtig, Nikolaus. Cool, wie seid ihr denn frei geworden? Ja, wir haben von unserem Coach gesagt bekommen, du brauchst einen Porno-Buddy. Da dachte ich mir, na, was ist denn hier der Porno-Buddy? Naja, ich war sein Porno-Buddy und er war mein Porno-Buddy. Und was waren eure Aufgaben? Das war so, immer wenn ich Pornos geguckt hätte, hätte ich ihm binnen 24 Stunden später Bescheid sagen müssen, dass ich Pornos geguckt habe. Und dann hätte er 24 Stunden lang nichts essen dürfen. Der Porno-Buddy hungert, weil ich schwach war. Und die haben füreinander gebetet, sind mir eingestanden und ich habe sie gefragt, seid ihr frei geworden? Und mir war die Antwort schon klar. Ich sagte, beide, ja, wir sind frei geworden. Die ersten 3 Monate waren hart. Aber wir haben durchgezogen und das Licht, das hat uns da frei gemacht. Und das soll euch Mut machen, wo auch immer eure Herausforderungen stehen. Es gibt manchmal ganz vernünftige, praktikable, clevere Ideen, diese Haltung vor Gott. Aber dazu müssen wir Entscheidungen treffen. Vielleicht mag die Band schon mal vorkommen. Und ich habe so ein paar Impulse bekommen. Es gibt in diesem Thema Versuchung manchmal etwas, das nenne ich den Gollum-Effekt. Der Gollum-Effekt ist ungefähr so, der Gollum liebt den Ring. Kennt ihr Herr der Ringe alle? Kennt jemand Herr der Ringe nicht? Kurz mal brummen, wer Herr der Ringe nicht kennt. Okay, so 5 kennt es nicht. Da gibt es eine Figur, die ist an den Ring gebunden, die liebt den Ring, die hängt an dem Ring, der Ring war immer für sie da, der Ring hat ihr einen Sinn gegeben, aber die leidet auch den Ring, weil der Ring hält sie unfrei, der bindet sie, der diktiert ihr förmlich Sachen. Und dieser Gollum-Effekt, das ist ganz oft, wie wir gegenüber sexueller Versuchung, besonders wenn sie auch fast eine Art Abhängigkeit manchmal ist, drauf sind. Wir leiden darunter, aber wir haben das auch lieb. Wir wollen frei werden, wir wollen es verändern, aber wir wollen die Affäre auch gar nicht verlassen. Ja, und das ist immer so eine Zerrissenheit, dieser Gollum-Effekt. Ich liebe diese Sünde und ich liebe sie nicht. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin mal im Himmel und es gibt diese oder jene Sache da nicht, da denke ich mir, oh, schade eigentlich. Ja? Und dann merke ich, da in meinem Herzen hängt noch etwas an einer Herausforderung und liebt manchmal vielleicht die Sünde noch mehr als Jesus selbst. Johannes, kannst du kurz auf die letzte Slide springen? Und wenn wir jetzt eine halbe Stunde Lobpreis haben und den Herrn anbeten, kannst du gerne mal in dich gehen und überlegen, Herr, wo will ich auch Veränderungen mit dir erleben? Was will ich dir sagen? Wo will ich was ganz grundsätzlich entscheiden? Und du hast folgende 3 Möglichkeiten, was du auch interaktiv machen kannst. Steffi ist mit hier, Clara ist mit hier und ich glaube noch irgendein männlicher Seelsorger. Johnny ist mit da. Ihr könnt zu uns kommen, mit uns reden. Ihr könnt mit euren Nachbarn reden und beten, könnt allein beten. Und dann habt ihr folgende Möglichkeiten, wozu ich euch Mut machen möchte. Du kannst Schuld bekennen und dich auch reinwaschen lassen durch Christus. Du kannst aber auch die Entscheidung treffen und sagen, hey Christus, ich will raus aus dem Gollum-Effekt. Da gibt es was in meinem Leben, das ist mir manchmal wichtiger als die Liebe zu dir. Ich weiß, es taugt nichts und trotzdem mache ich es immer wieder. Und ich bitte dich, dass du mir nicht nur beim Wollen, beim Vollbringen hilfst, sondern auch beim Wollen und mein Herz erneuerst. Ich will eine Entscheidung treffen, raus aus dem Gollum-Effekt. Ich erkläre den Ring in meinem Leben zu einem Feind. Ich will einen neuen Herrn haben, nämlich dich. Und du kannst drittens dich auch einfach segnen lassen und bewusst diese Waffenrüstung anlegen und sagen, hey, ich bin versucht und ich will einfach gesegnet sein in meiner Berufung, meiner Nachfolger als Christ, wie diese vielen Millionen Heiligen, die vor mir schon Christ waren, die auch sich bewähren mussten in Versuchungen. Ich will mich auch bewähren in den Versuchungen, die es heute so gibt. Amen.